Der Text für die heutige Predigt schließt genau dort an, wo der Text zu Ende war, den ich das letzte Mal vorgelesen habe. Es ist Nehemia 4, die Verse 1 bis 17. Überschrieben ist dieser Abschnitt so: Mauerbau im Schutz der Waffen. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod, erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um: Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauern der Stadt. Unsere Feinde dachten: Ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen. Schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders. Denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien, zu den Ratsherren und zum ganzen Volk: Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer in meiner Nähe. Zu den Männern aus den ersten Familien, zu den Ratsherren und zu den Bauleuten aus dem Volk sagte ich: Die Baustelle ist weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, von meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus, und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit.
Was Nehemia mit dem Volk hier vorhatte, war schon ein ungeheuer großes Projekt. Sanballat von Samaria, Tobia der Ammoniter und Geshem der Araber machten sich schon zu Beginn, als Nehemia kam und sie wussten, dass er dieses Projekt anpacken wollte, sagten sie: Da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Bisschen zu groß für euch. Da waren sie gar nicht so daneben, aber Nehemia ließ sich durch das nicht beeindrucken. Er ließ ihnen ausrichten: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an. Denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendein Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht. Was sich hier abspielte, schon zu Beginn, ist das Schicksal Israels bis heute. Hochaktueller und brandaktueller könnte das gar nicht sein, was wir hier vorliegen haben. Die Völker um Israel herum wollen nicht, dass Israel stark ist und schon gar nicht, dass sie ein Gebiet bewohnen, über das sie die Kontrolle selbst ausüben. Am liebsten wäre es ihnen, Israel würde von der Landkarte verschwinden. Das war zu Zeiten Nehemias so, das ist heute genauso. Und Nehemia sagt, ihr habt weder Grundbesitz noch irgendein Rechtsanspruch auf Jerusalem. Nun, die Mauer zu bauen war eine große Herausforderung, denn das musste eine Stadtmauer geben, die von Angreifen, die Angreifen gegenüber Widerstand leisten, die Bollwerken standhalten konnte. Also es war keine Dekoration, dass man eine schöne Stadtmauer hat für die Touristen, sondern die musste halten. Und nur schon diese Mauer so stabil zu bauen, war eine große Herausforderung. Doch was die Aufgabe noch viel schwieriger machte, war, dass sie unter ständiger Bedrohung bauen mussten. Und es bauten nicht Bauleute. Da waren ganz normale Kunstschmiede, die mit Gold arbeiteten. Die waren sich gar nicht gewohnt, Mauern zu bauen. Die haben Schmuck hergestellt und weiß ich was. Doch was die Aufgabe, eben diese Aufgabe machte, das natürlich sehr schwierig. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, wie die Feinde Judas mit Spott die Juden demoralisieren wollten. Das gelang ihnen nicht. Die Juden bauten weiter, trotzdem. Und als sie merkten, dass der Spott nicht das Ziel erreichen konnte, was sie hatten, schmiedeten sie andere Pläne. Diesmal soll ein Überfall mit Gewaltanwendung den Bau definitiv stilllegen. Das werden wir heute miteinander betrachten und versuchen, Parallelen zu unserem Leben zu finden. Die Nachbarvölker Judas wurden wütend. Sie merkten, dass die Juden unbeirrt und in unfassbarer Geschwindigkeit ihre Stadtmauer bauten. Und Nehemia berichtet, übrigens Nehemia tritt ja eigentlich als Autor dieses Buches auf, als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie wurden richtig wütend. Das ist nicht gut für die Juden. Wenn alle Völker um sie herum wütend werden, wenn die Nachbarvölker sich ärgern und zusammentun, das können wir anhand dieser Karte sehr schön sehen. Hier haben wir umrandet das Gebiet der Juden. Hier lebten die Juden, in diesem Gebiet lebten, also nicht alle in Jerusalem, da würde man sich täuschen. Sie lebten in diesen Orten und kamen hier nach Jerusalem, um die Stadtmauer zu bauen. Hier ist der Sanballat in Samaria, Tobia, Ammon, dann haben wir Moab, hier ist das Tote Meer, die Araber und Aschdod. All diese Länder kamen zusammen, ließen ihre Wut freien Lauf und sagten, so jetzt machen wir diesem Volk mal endlich einen Schlusspunkt, diese Mauer wird nicht gebaut, wir wollen nicht, dass Jerusalem eine Festung wird und wir nichts mehr zu sagen haben in dem Gebiet, wo die Juden wohnen. Juda war umzingelt. Und in den Augen der Feinde Israels, eine leichte Sache, ist doch kein Problem. Hier in der Mitte genau das Gebiet Juda und rundherum alle anderen. Kein Problem. Ein Zuckerschlecken, hier dieses Volk schnell niederzumachen. In den Augen der Feinde Israels eine leichte Sache, das Problem zu lösen, wenn es mit Spott nicht geht, gibt es ein neues Motto, bist du nicht willig? Brauche ich Gewalt. Das war ihre neue Strategie. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Sie wollten die Juden überraschen, die praktisch wehrlosen Leute mit Waffengewalt niederschlagen. Doch sie konnten das nicht geheim halten. In diesen Gebieten, wo sie, die Juden waren ja verstreut, auch zum Teil in den arabischen Gebieten, die hatten das spitz gekriegt, was da läuft. Und die haben dann die Juden in Jerusalem orientiert, gesagt, passt auf, das ist eine Verschwörung im Gang, die wollen euch überraschen und überfallen. Und das war natürlich keine schöne Sache. Und als Nehemia das hörte, erschrak er natürlich. Doch er wusste sofort, was zu tun war. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Hat sofort reagiert, Nehemia. Ihm war klar, ohne Gottes Hilfe sind wir verloren. Wir sind einfach viel schwächer als unsere Feinde. Wir sind sogar umzingelt, wir hätten nicht einmal einen Fluchtweg. Wenn wir fliehen wollten, müssen wir durch ihre Länder fliehen. Keine Chance. Die können uns überall abfangen. Ihm war aber genauso klar, dass er einerseits bei Gott um Hilfe fleht, dass Gebet ein Teil der Maßnahme ist, ein anderer Teil der Maßnahme war, dass er sofort Wachen aufstellte. Wir meinen ja immer, und das finde ich, muss ich euch ganz offen sagen, als gläubige Leute, wir meinen immer nur, die einzige Antwort ist Gebet. Wir müssen halt beten. Und ich sage einmal das ist ganz wichtig, dass wir beten. Es ist ganz wichtig, dass wir auch unsere Gebetszeiten besuchen, die Gemeinde hat. Aber nur beten, das finden wir ganz selten in der Schrift. Wir finden immer, dass gebetet wird und gehandelt wird. Nehemia hat nicht gesagt, jetzt beten wir und wir brauchen keine Wachen aufzustellen, es reicht, dass wir beten. Nein, er betete und er stellte Wachen auf. Das kommt immer, das Beten und Handeln, das gehört zusammen. Das sehen wir in der ganzen Schrift. Aber dass diese Maßnahmen, das Gebet und die Wachen konnten die Juden, die an dieser Mauer bauten, nicht beruhigen. Das Gerücht verbreitete sich und es belastete die Gemüter dieser Arbeiter. Sie waren entmutigt ab dieser großen Bedrohung. Und ein Spruch machte die Runde, das zeigt, wie demoralisiert die Arbeiter waren. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir kommen nicht vorwärts, heißt das. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Sie waren komplett demoralisiert. Den Eindruck, es nimmt kein Ende, die Arbeit ist wirklich zu groß, wir schaffen es nicht, wir sind diesem Projekt überhaupt nicht gewachsen. Und so war es damals. Im Alten Testament waren die Bedrohungen oft ganz handfest. Da wurde Gewalt mit Waffen geübt, da zog man in den Krieg. Und solche Gewalt erleben auch heute noch viele Christen, sie werden verfolgt, gefoltert und getötet, einzig und allein, weil sie Jesus lieben. Einzig und allein, weil sie dazu stehen, dass sie Jesus nachfolgen. In der Schweiz leben wir noch in großer Freiheit. Wir dürfen glauben, was wir wollen. Wir werden deshalb nicht verfolgt. Wir dürfen uns treffen. Wir müssen uns höchstens fragen, ob wir diese Freiheit auch wirklich richtig nutzen und schätzen. Die Bedrohungen, die Gewalt, die wir heute erleben, kommt weniger mit Waffengewalt auf uns zu. Doch Paulus macht den Ephesern deutlich, dass wir der Gewalt ausgesetzt sind, jederzeit und überall. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sagt er. Das ist ganz wichtig für heute. Ich spreche heute also nicht darüber, wie wir uns direkt Menschen gegenüber verhalten, die uns Schlechtes tun. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Also, wir kämpfen gegen, nicht gegen Menschen, sondern gegen die unsichtbaren Mächte. Natürlich können die unsichtbaren Mächte und Gewalten Menschen gebrauchen, das ist mir schon klar, um gegen uns zu kämpfen. Aber Paulus macht hier deutlich, dass Menschen, die uns angreifen, letztendlich nur immer verlängert die Arme der unsichtbaren Welt ist, die sich wehrt gegen den Bau des Reiches Gottes. Die alles unternimmt, um diesen Bau zu stoppen. Diese Mächte, Gewalten, bösen Geister. Diese Mächte wollen uns mit allen Mitteln abhalten, dass wir den Bau des Reiches Gottes vorantreiben. So ist es ganz normal, wenn wir für Jesus unterwegs sind, uns immer wieder Widerstand entgegenkommt. Es läuft nicht alles glatt. Und es ist nicht der Beweis dafür, dass wir uns für ein Projekt richtig entschieden haben, wenn es glatt läuft. Sondern gerade wenn wir etwas Richtiges machen, kann uns enormen Widerstand entgegentreten. Von außen, aber leider auch immer von innen. Weil die unsichtbare Welt alle Hebel in Bewegung setzt, um zu verhindern, dass Reich Gottes gebaut wird. Diese Angriffe können so massiv sein, dass wir am liebsten aufgeben würden und leider vielleicht schon oft aufgegeben haben und Dinge nicht fertig gemacht, weil wir dachten, wir halten es nicht mehr aus. Der Teufel wartet geradezu auf diesen Moment. Und deshalb schrieb Petrus, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Dass jemand einfach schwach wird und er ihn schnappen kann. Paulus könnte über solche Angriffe Bücher schreiben. Paulus schrieb ja nicht über sich, sondern er unterwies die Gemeinden. Hätte er über sich geschrieben, hätte er Bücher schreiben können über Angriffe, denen er Widerstand leisten musste. Den Korinthern schrieb er einmal, als ich nach Mazedonien kam, fand ich keine Ruhe. Von allen Seiten stürmte es auf mich ein. Von außen Feinde, von innen Sorgen. Da ist nicht alles glatt gelaufen. Das, was wir vom Leben des Paulus mitbekommen, wenn wir seine Briefe aufmerksam lesen und die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, dann merken wir, dass dieser Paulus ganz schön hart durchs Leben ging als Christ. Ganz schön viel einstecken musste, ganz schön viele Angriffe hatte, ganz schön viele Hindernisse, sogar bis hin, dass er im Gefängnis saß und eigentlich seinen Auftrag gar nicht mehr ausführen konnte, das Evangelium verkünden. Er hätte ab diesen Hindernissen sagen, nee, ich höre ja auf. Was soll ich noch weiter verkündigen, wenn Gott zulässt, dass ich ins Gefängnis komme? Nein, Paulus hat eine ganz andere Sicht gehabt. Er hat gesehen, dass die finsteren Mächte daran großes Interesse haben, ihn stillzulegen. Und er hat nicht aufgegeben. Weil Paulus wusste, dass er noch nicht im Himmel ist, sondern auf dieser Erde. Dass hier andere Gesetzmäßigkeiten gelten, als die dann einmal im Himmel gelten werden. Die Gemeinde ist wie Juda eine Insel unter Feinden. Wir passen nicht in diese Welt und der Welt gefällt nicht, was wir anstreben. Wir könnten hier Geschichten über Geschichten erzählen, wie Gemeinden und auch einzelne Christen unter Beschuss gekommen sind. Selbst unsere Gemeinde wurde und wird von Angriffen nicht verschont. Das müssen wir uns gar nicht einbilden, dass bei uns alles glatt läuft. Wenn wir das anpacken, dass alles klappt, dass immer genügend Geld, immer genügend Leute, immer genügend Motivation da ist. Es ist ein Kampf. Es ist ein Ringen. Paulus ermutigte die Korinther einmal bei einem schweren Sünder, dass sie ihm vergeben, und er begründet das ganz interessant. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Also Paulus hat eine klare geistliche Sicht gehabt, dass der Satan interessiert ist, Gemeinde durcheinander zu bringen. Wenn sich Gemeinden zerstreiten, dann haben sie genug zu tun mit sich selber und sie bauen nicht am Reich Gottes. Wir wissen, was der Satan für Absichten verfolgt. Er verfolgt nämlich die Absicht, das Reich Gottes zu zerstören und nicht aufzubauen. Und manche Streitigkeiten, die wir haben, und manche Eitelkeiten, die wir untereinander pflegen, denken, der hat mir mal da und der hat mir mal dort und das über Jahre hin, müsste man vielleicht einmal auf die Seite legen und sagen, wir wissen ja, was er für Absichten hat. Und wir können das, was geschehen ist, nicht bis ins Detail durchleuchten. Aber was wir tun können, ist jetzt Gemeinde Jesu bauen. Das können wir tun. Und uns nicht blockieren lassen durch unsere Verletzlichkeiten, sondern jetzt einfach mal zu sagen, wir lassen nicht zu, dass der Teufel uns lahmlegt. Nehemia wusste, dass er handeln musste. Doch nachdem er betete und Wachen aufstellte, bemerkte er, dass die Leute trotzdem entmutigt waren. Das hat nicht genügt, um die ganze Mannschaft, die er hatte, zu motivieren, um weiter an der Mauer zu bauen. Er rief alle Leute zusammen, die am Bau der Mauer beteiligt waren, und bewaffnete die wehrfähigen Männer. Und dann stellt er sich vor das Volk und sagte, hab keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Also keine Mitleidsrede. Wäre auch möglich gewesen, als er sie zusammengenommen hätte. Ich sagte, was seid ihr für arme Leute? Es tut mir leid, dass ihr so viele leiden müsst. Und es ist mir irgendwie peinlich, dass ich gekommen bin. Schließlich habe ich es mitverschuldet, dass ihr in diesem Schlamassel sitzt. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätten wir den Mauerbau gar nicht angepackt. Es tut mir wirklich leid, ihr seid arme. Nein, gar nicht. Er entschuldigt sich nicht, dass er für Gott etwas tut. Und selbst wenn die ganze Mannschaft in Schwierigkeiten kommt, deswegen hat er nicht den Eindruck, ich muss mich entschuldigen für das, was ich tue, sondern er ermutigt sie und sagt, wir bleiben unserem Gott treu. Er ist der, der Macht hat. Und er macht ihnen deutlich, dass sie eigentlich keine Angst haben müssen, denn der Gott Israels ist mächtiger, ist ein mächtiger Herr. Gegen ihn haben die Feinde keine Chance. So wie einst der erste deutsche Baptistenprediger Onken, als ihm der Bürgermeister von Hamburg verbieten wollte, christliche Veranstaltungen abzuhalten, sagte er diesem Prediger, sehen Sie diesen kleinen Finger? Solange ich den bewegen kann, werde ich die Baptisten unterdrücken. Und Onken antwortete ihm, ja, ich sehe den kleinen Finger, aber ich sehe auch den großen Arm Gottes. Solange dieser Arm ihretwegen erhoben ist, wird uns ihr kleiner Finger nicht schrecken. Das ist eine Sicht. Wir erschrecken immer so schnell und vergessen, wie stark und mächtig unser Gott ist. Nehemia ergriff dann die nötigen Maßnahmen, die Juden wurden bewaffnet. Und auch wir sollen im Kampf bewaffnet sein. Denn Paulus fordert die Christen direkt dazu auf, greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Das ist neutestamentlich. Nun betrachten wir noch vier Waffen Gottes, die wir auch bei Nehemia erkennen können. Und ich beschränke mich jetzt auf, natürlich, auf das, was man bei Nehemia sieht. Ich könnte es in Epheser 6 auslegen, aber ich habe jetzt nicht diesen Text, ich habe jetzt Nehemia. Betrachten mal, was hier wir lernen können. Als Nehemia von dem Angriff auf ihn und seine Leute erfahren hatte, wandte er sich zuerst und sofort an Gott. Wir aber beteten zu unserem Gott. Was eigentlich so selbstverständlich wäre, bleibt in unserem Leben oft Theorie. Wir reagieren ohne Gott unsere Schwierigkeiten vorzulegen und das, obwohl wir wissen, dass Gott sich darüber freuen würde, wenn wir das täten. Und Petrus fordert uns ja deutlich dazu auf, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wann hast du das letzte Mal ein ernsthaftes Problem vor Gott gebracht? Wann hast du das letzte Mal die Nähe Gottes gesucht, als du bemerkt hattest, dass du im Glauben entmutigt bist? Dass du den Eindruck hast, ich schaff's gar nicht so richtig mit dem Glauben, ich bin demoralisiert? Bevor Petrus uns auffordert, unsere Sorgen auf Gott zu werfen, äußert er noch einen ganz wichtigen Gedanken, genau vor diesem Vers. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Man kann sagen, dass die Beugung unter Gottes starke Hand eine Vorstufe des echten Gebets ist. Manchmal suchen wir Gott im Gebet nicht, weil es unser Stolz nicht zulässt. Auch Christen können Stolz haben. Weil es uns das einfach nicht zulässt, weil ich irgendwie denke, ich schaffe das selber. Ich will das selber. Und wir beugen uns nicht wirklich vor Gott. Im Alten Testament gibt es eine sehr anschauliche Situation, die uns helfen kann, in unserem praktischen Glaubensleben. Rabschake war ein Feldhauptmann des assyrischen Königs Sanherib. Und er bedrohte Hiskia, den König Israels, einmal mehr Jerusalem, das er erobern wollte. Und Rabschake war Hiskia auch einmal mehr militärisch komplett überlegen. Und er forderte Hiskia zu einer Wette heraus, um ihn in aller Öffentlichkeit zu demütigen. Er sagte, ich schicke dir 2000 Pferde, wenn du Reiter findest in deinem Volk dafür. Rabschake wusste genau, Hiskia findet nie und nimmer 2000 Reiter unter seinen Leuten. Und dann schrieb er ihm einen Brief mit seinen Forderungen. Und so hatte Hiskia sogar schriftlich seine völlige hoffnungslose Situation vor sich. Was soll er tun? Als Hiskia den Brief gelesen hatte, ging er in den Tempel, breitete ihn vor dem Herrn aus und betete. Das machte dieser König. Er ging in den Tempel, das heißt, er suchte die Nähe Gottes. Er öffnete den Brief, las ihn Gott vor und betete. Dieses Gebet könnt ihr dann lesen, auch wenn ihr hier weiterlest, 2. König 19, Vers 14. Wann hast du das letzte Mal so etwas getan? Nicht nur einfach geschrieben, Gott hilf, sondern deine Situation, deine Fragen, deine Probleme ihm vorgelegt. Gesagt, Herr, ich weiß nicht ein und ich weiß nicht aus. Es steht alles gegen mich. Eine weitere Waffe, die Nummerierungen dieser Waffen sind nicht der Wichtigkeit nach, sondern einfach, man muss irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Eine weitere wichtige Waffe, die Nehemia gebraucht, war die Ermutigung. Er ließ die entmutigten Leute nicht einfach weiterarbeiten. Er merkte, das geht nicht, ich kann die nicht weiterarbeiten lassen. Irgendwann klappen die mir alle zusammen. Er rief sie zusammen an einen Ort und ermutigte sie, weiterzumachen. Er erklärte ihnen, wie sie vorgehen werden. Er bewaffnete sie. Er ließ die Mauern von Bläsern umstellen, dass wenn an einem Ort ein Angriff beginnt, dass die das Horn blasen und dann alle dorthin kommen und mithelfen in der Verteidigung. Also er hat die Leute gesammelt, hat sie ermutigt und hat Maßnahmen angeordnet. Und es gibt ein Lied, das wir, als ich noch jünger und etwas knuspriger war, meine Jugend bis zur Heiserkeit gesungen hatten. Warum geht's nicht als Solochrist? Warum kann's alleine gehen? Weil der Leige ganz verloren bist, weil dir niemand helfen kann. Ein wunderbares Lied. Sogar in Deutschland bekannt geworden. Ohne die Gemeinschaft und die Ermutigung in der Gemeinschaft können wir den Angriffen des Widersachers nie und nimmer standhalten. Ich habe den Eindruck, dass wir das unterschätzen. In unserer bequemen Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der wir lernen, jeder lebt für sich und schaut, dass er keine Hilfe braucht, haben wir auch als Christen verlernt, zu begreifen, wie wichtig das ist, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammenhalten, dass wir die Gemeinschaft brauchen. Wir können den Angriffen des Widersachers als Solochristen nicht standhalten. Natürlich, wenn ich nicht anders kann als Solochrist leben, ist das eine andere Geschichte. Aber die wenigsten von uns sind dazu verbannt, als Solochristen zu leben. Das wähle ich immer selber aus. Die meisten. Und weil wir es nicht in der Lage sind, es allein zu schaffen, deshalb ist es Gott wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder zusammenkommen. Das war übrigens im Alten Bund so, hat Gott immer das Volk wieder zusammengeführt. Und das ist auch im Neuen Bund genau dasselbe. Wir brauchen den Zuspruch, damit wir im Alltag als überzeugende Christen leben können. Wir brauchen die Ermahnung, dass wir Jesus treu bleiben. Wir brauchen die Ermutigung, damit wir nicht müde werden und einschlafen und am Schluss nicht mehr wissen, für wen und für was wir leben. Verfolgte Christen sagten im 2. Jahrhundert ihren Verfolger, was sie taten, wenn sie sich trafen. Das finde ich für uns eigentlich ganz interessant, was die machten, so schlicht das ist. Gewöhnlich seien sie, schreibt Plinius, an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang. Also wir sind ja mit 10, sind wir noch gut dran. Vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihren Gott ein Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen. Haben sie einen Eid geleistet. Mit anderen Worten, wir möchten Jesus treu bleiben. Und wir möchten ein Leben führen, das Jesus ehrt. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. Nämlich, dass wir weder Ehe brechen, dass wir weder stehlen, dass wir noch irgendetwas veruntreuen. Da gab es keine großen Predigten, keine Predigtreihen. Da ging's einfach um das Leben, um im Leben treu zu sein. Die Zeiten, die brauchen wir unbedingt. Und deshalb ermahnt der Hebräerbrief die Christen vor Liederlichkeit. Er sagt, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also, den Besuch der Gemeinde war offenbar schon im ersten Jahrhundert ein Problem. Auch dort gab es schon Christen, die dachten, wir brauchen das gar nicht. Wir schaffen das allein. Nein, du schaffst es nicht allein. Es geht nicht. Gottesdienst und Kleingruppen zu besuchen ist nicht etwas, das ich einfach mache, damit die Gemeinde gut besucht ist oder dass der Prediger Freude hat, wenn ich komme. Natürlich habe ich Freude. Aber es geht ja nicht darum, dass der Prediger sich freut. Der Gottesdienst dient zuerst dir, dass du ermutigt wirst, Jesus treu zu folgen. Er dient dir, dass du vorwärts gehst mit Jesus und nicht vom Glauben abkommst. Diese Ermutigung brauchen wir. Ich brauche sie. Und wenn ich nicht Prediger wäre, das habe ich schon oft gesagt, ich würde auch da unten sitzen und ich würde zuhören, weil ich weiß, ich brauche diese Ermutigung, ich brauche diese Ermahnung und ich brauche die Gemeinschaft. Ich muss wissen, dass mit mir noch andere auf diesem Weg sind. Ich muss wissen, dass noch andere Jesus lieben. Und ich muss wissen, dass noch andere bereit sind, Spott zu ertragen. Und wenn die Gemeinde nur noch da ist, um Abwechslung in meinem Leben zu haben, wenn ich Lust habe, gehe ich mal hin. Ist, glaube ich, heute mal cool. Dann weiß ich nicht, ob wir dann, wenn es darauf ankommt, wirklich Widerstandskraft haben. Nehemia gab den Leuten richtige Waffen in die Hand. Die Leute, die das Material zur Mauer brachten, trugen auf der einen Seite das Material, auf der anderen Seite die Waffe. Die im Militär waren, wissen, wie das geht. Das ist mühsam, immer noch eine Waffe schleppen zu müssen. Sind sie zwar, glaube ich, auch leichter geworden in den letzten Jahren. Die Sanitäter hatten einen Vorteil, die hatten nur eine Pistole, wir hatten das Sturmgewehr. Die Leute, die an der Mauer bauten, die brauchten ja beide Hände. Und diese konnten ja dann nicht noch eine Waffe tragen, die haben aber eine Waffe umgürtet gehabt. Und Gott hat auch jedem von uns eine Waffe gegeben. Eine Waffe hat er uns in die Hand gegeben, ein Schwert, mit dem wir die Feinde niederstechen können. Wohlbemerkt, nicht Menschen. Nicht, dass ihr mir nächsten Sonntag mit dem Schwert da auf der Seite kommt und sagt, jetzt habe ich auf dem Weg dahin, habe ich schon zwei niedergemacht. Nicht Menschen sollen wir niederstechen mit dem Schwert, sondern die unsichtbaren Mächte. Dieses Schwert, das uns Gott gegeben hat, ist das Wort Gottes, die Bibel. Das Schwert Gottes ist, das ist, das Wort Gottes ist das Schwert, das der Geist euch gibt. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Schwert nicht irgendwo in einer Ecke verstaubt, sondern dass wir es immer zur Hand haben. Jesus selbst benutzte dieses Schwert, als der Teufel ihn zu Fall bringen wollte. Jeden Angriff wehrte Jesus ab, indem er einfach ein Wort aus dem Alten Testament zitiert. Er ließ sich absolut auf keine Diskussion mit dem Teufel ein. Sondern er legt ihm nur das Schwert, ein Schwertstoß, drei Schwertstöße hat er ihm versetzt. Und dann war der Teufel weg. Das ist das Wort Gottes. Im Hebräerbrief wird beschrieben, wie extrem scharf dieses Schwert ist. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also dieses Schwert richtet sich auch gegen uns. Auch da wird Ordnung gemacht mit diesem Schwert. Unsere geheimsten Wünsche werden aufgedeckt, die nicht in Ordnung sind. Es gibt ja auch geheime Wünsche, die in Ordnung sind. Wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen, kann es ganz wichtig sein, nicht nur viel zu erklären und zu diskutieren, sondern man kann einfach die Bibel zücken und ihnen Bibelverse zeigen und sie vielleicht die sogar lesen lassen. Ich hatte mal ein eindrückliches Erlebnis in Einsiedeln, habe ich an einer Evangelisation mitgemacht und da habe ich mit einem Künstler lang diskutiert über, also hochphilosophisch zum Teil. Da habe ich gedacht, nein, das ist mir jetzt zu verwirrlich, die ganze Geschichte. Dann habe ich meine Bibel gezückt und habe mit ihm Bibelverse gelesen. Und das ich noch nie erlebt habe und seither auch nie mehr erlebt habe, ist, der hat diese Bibelverse gelesen und hat immer einen hochroten Kopf gekriegt. Also habe ich realisiert, dass das Wort Gottes ein Schwert ist und dass es manchmal besser ist. Wir zücken dieses Schwert und halten den Leuten die Bibel hin und sagen, guck, hier steht's. Schwarz auf weiß. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der nicht verloren geht, ewiges Leben bekommt. Ewiges Leben und nicht verloren geht, so. Eben deshalb muss man es ja lesen, weil man sonst vielleicht einen Fehler macht. Aber dass wir das Schwert brauchen. Die Leute sind manchmal erstaunt, was in der Bibel steht. Wenn wir die Bibel zitieren, denken sie, ja, das ist ein Frommer, der zitiert irgendetwas. Aber wenn sie schwarz auf weiß lesen, hat das oft eine ganz andere Autorität. Können wir das zücken? Zack. Wenn wir angefochten werden, so wie Jesus, ist es unbedingt nötig, dass wir das Schwert zücken und es dem Widersacher in die Brust rammen. Jakobus heißt es, leistet dem Teufel Widerstand, er wird vor euch fliehen. Und wenn ihr den Anschauungsunterricht von dem haben möchte, dann müsst ihr die Versuchungsgeschichte von Jesus lesen. Drei Säbelhiebe hat Jesus verwendet und dann floh der Teufel. Noch eine letzte wichtige Waffe, die ich heute erwähnen möchte. Nehemia ermutigt die Leute, an der Mauer zu bauen, indem er sagt, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder und für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Wenn er ermutigt, dann spricht er hier gar nicht von der Mauer. Die Mauer ist hier, um die es vordergründig geht, nicht das Thema. Er sagt nicht, wir wollen den anderen zeigen, dass wir gute Bauleute sind, die Unwahrscheinliches leisten können. Jetzt packt die Mauer an und die werden erschaudern vor uns, wenn sie diese Mauer sehen. Nein, darum geht es nicht. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Darum geht es, das ist die Perspektive. Darum muss man die Mauer bauen. Man baut nicht die Mauer um der Mauer willen. Nehemia zeigt ihnen, worum es hier geht. Nicht um die Mauer, sondern um den Schutz der Familien, um die Wahrung des Besitzes. Das ist der tiefe Grund, warum die Mauer gebaut wird. Deshalb braucht man eine Tiefsicht. Wir können auch im Gemeindebau die Tiefsicht verlieren. Plötzlich meinen wir, dass wir große Gemeinden bauen sollen, damit wir große Gemeinden haben. Und damit wir den Leuten zeigen können, dass wir groß sind und stark. Aber es geht nicht um große Gemeinden. Es geht um Menschen, die für die Ewigkeit gerettet werden. Darum bauen wir Gemeinden. Und wenn die Gemeinden dann groß sind, können wir uns freuen, dass so viele Menschen gerettet sind. Aber nicht, dass wir groß sind. Den anderen sagen, jetzt müsst ihr uns endlich ernst nehmen. Jetzt haben wir 1000 Leute, jetzt sind wir ein Faktor bei euch. Wir folgen Jesus nicht nach und sind ihm treu, damit wir zeigen können, wie fromm und heilig wir sind und alle an uns hochschauen und sagen, ah, das sind die Heiligsten. Wir folgen Jesus nach, weil wir uns auf die Herrlichkeit freuen. Weil wir wissen, wenn wir Jesus folgen, kommen wir in die Herrlichkeit zu ihm. Und das geht es. Adolf Keller erzählt einmal von zwei Steinmetzen, die auf der Straße nebeneinander arbeiteten und man fragte sie, was sie hier tun würden. Der eine sagte, ich behaue den Stein. Und der andere antwortete, ich baue an der Kathedrale. Beide haben dasselbe gemacht. Beide haben Stein behauen. Und der eine sagt exakt, was er tut, er behaut den Stein. Und der andere sagt, an was er arbeitet, an der Kathedrale. Was denkst du, wenn du etwas für das Reich Gottes tust? Der Röne, wenn er am Beamer sitzt am Sonntagmorgen, denkt er, ich baue ja am Reich Gottes, oder heute muss ich wieder den Beamer drücken. Oder der Saaldienst, heute müssen wir alles rausräumen, froh, wenn das durch ist. Oder denken wir, wir sind beteiligt am Reich Gottes. Wir bauen mit am Reich, Musikteam. Wer den Saal reinigt und so weiter. Was denken wir, was wir tun? Haben wir diese Tiefsicht, um was es eigentlich in Wirklichkeit geht? Oder machen wir einfach unsere Jobs, wie wenn es nur um das geht, was wir tun? Kämpft gegen Gewalt. Als Christen sind wir Gewalten ausgesetzt, die es auf uns abgesehen haben. Gegen diese Gewalten können wir nur bestehen, wenn wir uns aktiv dem Kampf stellen. Und wenn wir uns im Klaren sind, dass der Widersacher Interesse hat, uns als Christen lahmzulegen, nicht als Menschen, sondern als Christen. Damit wir nicht mehr am Reich Gottes bauen, damit wir aufgeben und demoralisiert und frustriert sind. Und hoffen, Jesus kommt dann bald, dass wir bis dahin wenig tun müssen. Dass er uns verzeiht, dass wir einfach alles schleifen lassen. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Paulus sagt in Thessaloniker, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Und den Korinthern rief er zu, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Und es ist so, wir müssen mutig und stark sein als Christen. Im Wissen darum, dass wir einen mächtigen Gott haben. Und dass, wenn die Leute den kleinen Finger aufheben gegen uns, wir diesen Blick von unten haben, dass Gott seinen Arm, seinen starken Arm darüber ausstreckt. Und dass er uns ans Ziel bringen wird, auch wenn wir menschlich gesehen auf der Verliererseite sind. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir immer den Sieg davontragen. Immer. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses Beispiel auch von Nehemia. Wir sehen, wie umkämpft dieses Jerusalem war und bis zum heutigen Tag ist. Und wir wollen dich auch bitten, dass du auch heute diesem Volk hilfst, das immer noch dein erwähltes Volk ist. Dass du ihnen Weisheit schenkst in allen Entscheidungen, wie sie sich verhalten sollen, jetzt auch in diesen neuen, furchtbaren Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind. Aber Herr, wir wollen auch nicht vergessen, dass wir Bedrohungen ausgesetzt sind und wir spüren diese, wenn wir für dich unterwegs sind. Dass wir lahmgelegt werden sollen. Dass die unsichtbaren Mächte eigentlich möchten, dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, nicht erfüllen. Die möchten, dass wir uns um uns selbst drehen, dass wir uns selber bemitleiden, was wir mitmachen müssen, aber ja nicht, dass wir den Auftrag erfüllen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir wirklich kämpfen können, so wie es dir gefällt, mit den Waffen Gottes, die du uns gegeben hast. Dass wir es zulassen, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass wir es zulassen, dass du unser Leben prägst mit deinen Gedanken. Dass wir miteinander am selben Strick ziehen, damit dein Reich gebaut wird. Amen.